Wenn du deine Bibel regelmäßig liest, und zwar nicht nur deine Lieblingskapitel, deine Lieblingsverse, sondern wenn du sie regelmäßig liest, von vorne bis nach hinten, von A bis Z durch alle Bücher durchgehst, dann werden zwei Dinge automatisch passieren. Erstens, es wird dir dein Glauben stark machen. Denn in diesem Buch lernst du Gottes Charakter kennen, du lernst Gott selbst kennen, du lernst die Hoffnungen kennen, die Verheißungen, die er für dich als ein Kind Gottes bereithält. Und das stärkt dir, das festigt dir, das verwurzelt dir den Glauben. Was aber noch passiert, wenn du dieses Buch liest von vorne bis nach hinten, ist ein zweites. Du wirst nämlich ab und zu schlucken müssen. Du wirst ab und zu einen Text lesen und da bist du hinterher schockiert und denkst du, was? Das steht in meiner Bibel drin? Das gehört doch eigentlich in irgendeinen Giftschrank, wo oben drauf steht, erst ab 18 lesen oder so irgendwas. Dieses Buch hat ganz viele Texte, die uns schockieren, die uns verwirren, die uns schlucken lassen. Und einen so einen Text schauen wir uns heute Morgen mal gemeinsam an. Ich lese dazu aus dem 2. Königebuch. Ihr dürft gerne mitlesen. Und Elisa ging hinauf nach Bethel. Und als er den Weg hinaufstieg, kamen kleine Jungen zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Und von da ging er auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück. Texte wie diese hier werden meiner Meinung nach oft missbraucht. Und zwar werden sie oft missbraucht von Menschen, die dem Christentum kritisch bis feindlich gegenüberstehen. Die nehmen dann solche Texte und schleudern sie uns Christen ins Gesicht, so nach dem Motto, hab ich's doch immer schon gewusst. Hab ich's doch immer schon gewusst, ihr glaubt an einen schrecklichen, an einen blutdürstigen, an einen rachsüchtigen, einen intoleranten Gott. An so einen Gott kann und will ich nicht glauben, an so einen Gott sollte kein Mensch glauben. Also ist euer Glaube falsch. Ich freue mich über solche Anfragen. Insgeheim lächle ich manchmal über solche Anfragen, weil diese Begründungen mit den Texten selber kaum was zu tun haben. Ja, wenn du das oberflächlich liest und dir nicht die Mühe machst, einmal ein bisschen tiefer hineinzugraben, dann kannst du zu so einer Vorannahme kommen. Aber wenn du ein bisschen tiefer einsteigst, was sagt das Wort Gottes hier? Dann behaupte ich, wirst du, ja dann musst du zu einer ganz anderen Meinung kommen. Das geht schon los mit diesem Wort für Kinder. Luther übersetzt das hier mit Knaben. Im Hebräischen steht da ein ganz anderer Begriff. Im Hebräischen steht da ein Begriff, der eine ganz große Spannweite an Alters, eine große Altersspannweite abdeckt. Also zum Beispiel der Josef wird, als er 12 Jahre alt ist, mit diesem Wort bezeichnet. Und der Josef wird, als er 30 Jahre alt ist, noch immer mit dem gleichen Wort bezeichnet. Also wir haben hier nicht irgendwie so eine Kindergartentruppe vor uns, die da am Zaun hängt und irgendwie komische Sachen brabbelt, sondern hier geht es um Jugendliche, um junge Erwachsene, Konfi-Alter nach oben aufwärts bis hin zu Menschen, die vielleicht schon eigene Familien hatten. Im Orient hat man ja früh geheiratet. Und diese jungen Burschen, würde ich sagen, diese jungen Burschen ist vielleicht das beste Begriff, diese jungen Erwachsenen, die hatten schon ein ethisches Bewusstsein. Kindergartenkindern rutscht ja öfters mal was raus, die wissen gar nicht, was für ein Mist sie da brabbeln. Aber Jugendliche, die können einigermaßen zwischen gut und zwischen böse unterscheiden. Kurz um das einzuordnen, wo wir uns befinden. Wir sind im Südreich von Israel, das war die Wirkungsstätte von Elisa, einem Propheten Gottes. Er war unten in Jericho gewesen, Jericho liegt in der Jordanebene, ganz unten, unter Meeresspiegel sogar. Und er ist nach oben gegangen, nach Bethel, in die Berge. Und es steht jetzt hier, als er nach oben Richtung Bethel geht, da kommen diese Jugendlichen aus der Stadt heraus. Das heißt, das war geplant. Die haben gehört, da kommt der Prophet Gottes. Sie gehen ihm aus der Stadt heraus entgegen. Und es heißt hinterher, dass er sich umdreht zu ihnen, um den Fluch auszusprechen. Das heißt, die kamen ihm nicht nur entgegen, sondern die haben sich an seine Fersen geheftet und sind ihm auch noch ein Stück weit hinterhergelaufen. Also das war eine geplante Sache, die haben ihn hier quasi in die Zange genommen. Was machen diese Jugendlichen jetzt? Es wird hier gesagt, die sagen, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm heraus. Für unsere Ohren klingt das ja eher harmloser, gell? Da können unsere Kinder schon bessere Schimpfwörter, wenn sie ein paar Monate im Kindergarten sind. Also das klingt erstmal ziemlich harmlos hier. Aber dieser Satz, den sie hier sagen, ist aus mehreren Gründen eine riesige Beleidigung in der damaligen Zeit gewesen. Zuerst einmal ist Glatzköpfigkeit unter Orientalen nicht so sehr verbreitet, zumindest in dem Alter, wie Elisa war. Elisa war in seinen 20ern, also das heißt, er war auch ein junger Erwachsener. Wenn er eine Glatze schon, eine Vollglatze gehabt hat, dann muss das einen besonderen Grund gehabt haben. Entweder es war ein Erkennungszeichen für ihn als Prophet, so wie die Mönche auch in Europa das später gemacht haben, wo sie sich so eine Tonsur geschnitten haben, ist eher weniger wahrscheinlich, denn Priester in Israel, die sollten sich die Haare gerade nicht schneiden. Es könnte sein, dass es ein Zeichen von Trauer ist, denn in Trauerzeiten als ein Trauerritus hat man sich die Haare manchmal abgeschoren. Oder es könnte sein, für einige Ausleger plädieren, dass er eine Krankheit gehabt hat, die jetzt zu diesem frühen und schnellen Haarausfall geführt hat. Also diese Jugendlichen machen sich hier entweder über einen Diener Gottes lustig, weil er ein Diener Gottes ist, oder sie machen sich über einen trauernden Menschen lustig, oder sie machen sich über einen kranken / Behinderten lustig. Was sagen sie jetzt genau? Da kommt noch was Zweites dazu. Sie sagen, Kahlkopf, komm herauf, komm herauf. Ich habe es gerade gesagt, Bethel liegt oben auf dem Berg. Das ist jetzt aber keine geografische Angabe, dass sie sagen, so komm hoch in unsere Stadt. Das zweite Kapitel, das zweite Königebuch, worin wir uns befinden, das beginnt mit einer Art Stabübergabe. Nämlich, dass der Elia, das war der Prophet vor Elisa, dass der jetzt den Stab weitergibt an Elisa. Und die Geschichte kennen, die wissen das, der Elia, der fährt in den Himmel herauf. Das ist das gleiche hebräische Wort, das wir hier in dem Mund von diesen Jugendlichen finden. Das heißt mit anderen Worten, sie sagen, geh dahin, wo dein Vorgänger auch schon ist. Hier unten ist kein Platz für dich. Wir brauchen dich hier nicht. Husch, husch in den Himmel. Und das meinen die nicht positiv. Sondern geh an den Ort, wo du uns aus den Augen bist. Dahinter steckt natürlich noch was anderes. Dahinter steckt nicht nur das Nein zu dem Propheten Gottes, sondern dahinter steht das Nein zu Gott selbst. Denn wenn der Prophet als das Sprachrohr, als der Repräsentant Gottes nicht mehr da ist, ja, dann bist du Gott endlich los. Dann ist keiner mehr der Verkünder, dann ist keiner mehr der ermahnt, dann hast du Gott mundtot gemacht in der damaligen Zeit. Und es passt also zu diesem Ort, wo das hier passiert, denn Bethel war ein besonderer Ort. Die das erste Buch Mose kennen, die wissen, in Bethel passiert ganz, ganz viel. Der Abraham baut in Bethel, als er dorthin kommt, einen Altar und betet Gott an. Der Jakob später hat seine Vision von dieser Himmelsleiter, wo die Engel auf und niedersteigen, wo oben Gott ist, die hat er auch in Bethel. Und auch er baut einen Altar und betet Gott an. Das heißt, Bethel war eine Segensstätte, Bethel war eine Offenbarungsstätte, ein Ort der Gottesbegegnung, ein Ort, wo ein Glanz hatte in der geistlichen Welt. Jetzt, zu der Zeit von Elia und Elisa, hat sich das komplett gedreht. Hier im Südreich war der König Jerobeam an der Macht, der wollte von Gott nichts wissen. Und der war total dumm und verrückt und anti-Gott eingestellt. Er hat nämlich den Sündenfall Israels bewusst wiederholt und verdoppelt. Er hat nämlich goldene Kälber anfertigen lassen. Ihr erinnert euch, Tanz ums goldene Kalb im zweiten Buch Mose. Und er hat gleich zwei doppelt hält besser. Und das erste von diesen Kälbern, das hat er eben hier in Bethel aufstellen lassen. Also Bethel war mittlerweile der Ort des Abfalls von Gott, der Ort des Götzendienstes gewesen. Und deswegen passt dieser Angriff auf den Propheten Gottes, auf Elisa, der passt so gut hierher. Denn diese jungen Erwachsenen spiegeln eigentlich nur die Atmosphäre des Ortes wider. Die spiegeln eigentlich nur die Ablehnung Gottes wider. Und das werden die ja nicht von sich selber aus sich irgendwie ausgedacht haben, sondern das werden sie von ihren Mamas, von ihren Papas, von ihren Omas, von ihren Opas gehört und gesehen haben. Denn die haben ja alle mitgezogen mit diesem Götzendienst. Also die Jugendlichen, die sind Repräsentanten für einen Ort, für eine Stadt, die von Gott nichts wissen will. Deswegen wird es auch hier ziemlich gefährlich für den Propheten. Denn wo Gott und Götzen aufeinanderprallen, oh, da wird es gefährlich, natürlich. Stellt euch mal vor, ihr lauft da Richtung Hochstetten, wollt was einkaufen gehen mit eurem Einkaufsdäschle. Und jetzt kommt uns euch plötzlich so eine Horde Halbwüchsiger entgegen, Halbstarker. Und du merkst schon, die sind richtig auf Krawall gebürstet. Sind vielleicht so 80 Stück, denn es heißt ja nur, dass 42 von den Bären gefressen werden. Das heißt, es muss noch eine größere Gruppe gewesen sein. Also 80 Stück und du merkst ziemlich schnell, die sind nicht hier, um Witze zu reißen. Die nehmen dich in die Zange, die laufen dir hinterher, die hauen sie richtig raus. Du fühlst dich vielleicht wie so in einem Mob von Hooligans oder was. Da bekommst du es mit der Angst zu tun, als einzelne Person. Also ich fasse das nochmal zusammen, was hier passiert. Was wir hier haben ist, erstens, der Bruch des Gastrechtes, allein das ist schon im Orient eine riesige Verfehlung. Wir haben die persönliche Beschämung eines Menschen. Beschämung, Schande, Ehre, auch im Orient, ganz große Sache. Wir haben die öffentliche Beschimpfung eines Menschen, der vielleicht in Trauer war oder der vielleicht krank oder behindert gewesen ist. Wir haben die Bedrängung und Benachteiligung eines Menschen um seines Glaubens willen, denn er war Repräsentant Gottes. Wir haben das laute Nein zu Gott dahinter und das Ganze passiert wiederholt und es passiert bewusst und es passiert geplant. Mit anderen Worten, wir haben hier Sünde in den verschiedensten Schattierungen. Sünde in den verschiedensten Schattierungen. Jetzt merken wir vielleicht, dass das hier keine Kleinigkeit ist. Das ist nicht irgendwie so, da rutscht ein paar Kindern was raus, sondern das ist die Rebellion eines Teil des Volkes Israel, der sich hier verfestigt in diesen jungen Erwachsenen. Das ist das Erste, was wir merken. Und das Zweite ist, dass diese Geschichte eigentlich einen direkten Bogen in unsere heutige Zeit schlägt. Habt ihr das gemerkt? Wenn ihr das mal so dagegen haltet, diese Themen, also jetzt mit dieser ganzen Flüchtlingsfrage und Aufnahme, so das lassen wir jetzt, also mit diesem Gastrecht, da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein, das haben wir schon durchgekaut. Aber gehen wir zum nächsten. Verrohung der Sprache ist ja auch schon länger ein Thema in Deutschland, oder? Da haben wir in den letzten Jahren eine Vielzahl von neuen Formaten im Internet, im Fernsehen auch, das ist ein millionenschwerer Zweig geworden. Da gibt es ganz viele Sendungen, ihr kennt manche davon bestimmt, wo der Sinn eigentlich dann nur darin besteht, sich über andere Menschen lustig zu machen. Jetzt nimm nur mal, das ist ja ganz weit unten noch, nimm nur mal dieses ganze politische Kabarett oder Comedy, was du auch immer hast. Und dann wird der Herr Trump eingeblendet oder die Frau Kramp-Karrenbauer und dann wird man so richtig über die Leute hergezogen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, sie werden zu Witzfiguren gemacht und der Respekt, der ist flöten. Denn es wird ja immer nur das Negative rausgehoben und auf das Negative und das Positive, das fällt ja vollkommen unter den Tisch. Und das ist ja nur, wie gesagt, das ist ja nur so diese ganz, ganz leichte Ebene. Gehen wir einen Schritt weiter, wir haben in den letzten Tagen das auch in den Medien gehabt, das Thema Hassrede. Werden jetzt ganz viele Gesetze deutschlandweit erlassen gegen Hassrede im Internet oder im öffentlichen Raum. Sehr zweischneidiges Schwert, das aber nur am Rande, denn es gibt schon Fälle, wo Christen für Hassrede verurteilt wurden in anderen Ländern, weil sie bestimmte ethische Positionen bezogen haben. Und da heißt es gleich, so wie der redet, Hassrede, Vorsicht. Aber was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass wir ein massives Problem haben in unserer Gesellschaft mit sprachlichen Verrohungen. Gab es früher auch schon. Nichts Neues. Gleiche Intensität. Beides gleich schlimm. Gerade vor den hohen ethischen Maßstäben, die ja die Bibel anlegt, gerade an, an den Umgang mit unserer Zunge. Ein Körperteil, mit dem du Gott fluchen und mit dem du Gott loben kannst. In einem Körperteil vereint, so problematisch diese Zunge. Ja, dann haben wir noch was anderes, wenn du auch hier den nächsten Teil Benachteiligung um Glaubensfragen, das müssen wir auch nicht global denken, ihr kennt das ja auch, Christenverfolgung, riesiges Thema, 80% aller religiösen Verfolgungen weltweit treffen Christen, jeden Tag sterben 10 Christen wegen ihres Glaubens, Riesenproblem. Manchmal kriegst du ja auch bei uns im Land den Eindruck, es ist wichtiger, Bäume zu retten als Menschen. Global, Riesenproblem, die religiösen Verfolgungen, die wir bei uns haben. Aber musst du noch nicht mal so weit gehen, kannst du auch wieder ganz klein denken. Welche Gruppen in unserem Land gibt es, über die du dich lustig machen kannst, ohne Probleme fürchten zu müssen? Welche Gruppen gibt es? Gibt es eigentlich nur eine Gruppe. Fromme Christen. Mach dich mal über Frauen lustig, mach dich mal über irgendwelche Randgruppen lustig, mach dich mal über wen? Du kriegst sofort die Keule. Aber über fromme Christen, naja, die sind ja eh alle so ein bisschen fundamentalistisch und komisch. Da kannst du lachen, ohne dass es Probleme macht. Also ihr seht, wie hochaktuell diese ethische Problematik ist, die hier bei dieser Elisa-Geschichte durchkommt. Und die gleiche Problematik wie bei Elisa, diese gleichen Symptome, sind ja eigentlich nur ein Fingerzeig für die Ursache von dem Ganzen. Denn die Ursache damals wie heute ist die gleiche. Die Ursache heute wie damals ist dieses großflächige Nein zu Gott. Da stehen wir ja Bethel so nahe. Mensch, was waren wir für ein Segensort hier in Europa? Stichwort Reformation. Das Wort Gottes war mal fest verankert bei uns in unserer Gesellschaft. Da sind Leute aufgestanden. Das war Leuten das Wichtigste mit dem Glauben. Und wie bei Bethel hat sich da so eine Dunkelheit drüber gelegt. Das ist so in den Hintergrund gedrängt. Und wie in Bethel manifestiert sich das in der nächsten Generation. Schaut mal hier. Das ist die Shell-Jugendstudie, die wird alle paar Jahre rausgegeben. Eine der größten Studien europaweit über das, was Jugendliche denken, wollen, fühlen, glauben. Und es gibt auch immer eine Frage zu ihrer religiösen Ader. Und das ist jetzt von 2002, damit ihr den Vergleichswert habt. Da haben noch über die Hälfte der Jugendlichen gesagt, ja, das mit Gott ist mir wichtig. Und ungefähr ja, ein Drittel, nee, mit Gott möchte ich überhaupt nichts zu tun haben, vergiss es. Was glaubt ihr, wie das heute aussieht? Ich kann euch so viel verraten, es gibt einen riesen Umschichtungsprozess, in dem wir uns gerade befinden. Die Mitte ist gleich geblieben, aber es geht vom einen zum anderen. Ihr seht, jetzt gehen wir zur Hälfte, sagt, mit Gott kann ich gar nichts mehr anfangen. Ein Drittel, ja okay, kann ich mir noch vorstellen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn dieser Trend so weitergeht, wie es in der nächsten Shell-Jugendstudie aussieht. Aber wer kann ihnen einen Vorwurf machen, den Jugendlichen? Sehen Sie es denn anders bei der vorherigen Generation, bei uns Erwachsenen, bei uns Omas, bei uns Opas? Sehen Sie es da anders, dass wir für den Glauben brennen, dass uns das wichtig ist, dass das Priorität Nummer eins hat in unserem Leben? Das ist so spannend, weil diese Geschichte ist ja voller Kontraste. Und ein Kontrast ist auch, dass es da junge Erwachsene gibt, diese Masse, 80 plus, diese Masse, die da Nein sagt zu Gott, und dann gibt es einen, der ist so anders, der ist im gleichen Alter, nämlich der Elisa, in seinen 20ern. Da kannst du auch den Wert von Vorbildern erkennen, denn dieser Elisa, der hatte ein Vorbild, das ihn geprägt hat, und das war der Elia gewesen. Dass er ihn geprägt hat, dass er ihn ganz stark geprägt hat, das siehst du jetzt an der Reaktion von Elisa. Denn an dieser Reaktion kannst du zwei Dinge erkennen. Erstens, Elisa kannte Gottes Wort. Erster Dienst von Vorbildern an der nächsten Generation, Gottes Wort vermitteln. Und das hat der Elia augenscheinlich gemacht. Das, was er nämlich hier ausspricht, dieses Fluchwort, das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist von seinem Inhalt her verankert gewesen im Gesetz Gottes. Schaut mal mit mir rein in 3. Mose 26. Da wird die Abmachung von Gott mit dem Volk Israel am Sinai dargelegt. Und da wird das Ganze, wir würden sagen, der Vertrag, den man heute auch erschließt und wo beide Parteien die Unterschrift drunter setzen, da wird dieser Vertrag dargelegt, was da drin steht, mit allen Klauseln und so. Und das geht so los: Gott sagt, ihr sollt euch keine Götzen machen, um davor anzubeten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Haltet meine Sabbate und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Darauf sollte sich das Volk verpflichten. Drei Dinge: Sabbat halten, kein Götzendienst, Ehrfurcht vor dem Heiligtum. Nummer 1 und 3 waren in Bethel schon nicht mehr aktuell. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt nämlich die Verpflichtung von Gottes Seite. Also Israel soll 3 Dinge halten und jetzt kommt die Verpflichtung von Gottes Seite, indem jetzt verselang der Segen genannt wird, den Gott ausschüttet. Also Israel soll 3 Dinge halten und jetzt wird verselang, ich weiß gar nicht, wie viel Sachen das sind, 15 oder 20 Segnungen werden genannt. Das gebe ich euch, das gebe ich euch, das gebe ich euch. Und noch was obendrauf kommt, weil es so schön ist, nochmal. Ich möchte euch segnen. Und nach diesen Segnungen kommt jetzt, was passiert, wenn ihr das nicht haltet. Und da heißt es wörtlich folgendermaßen: Und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiter schlagen, 7-fältig um eurer Sünden willen. Und ich will wilde Tiere unter euch senden, die euch kinderlos machen und euer Vieh zerreißen und euch an Zahl verringern. Diese wilden Bären waren Teil der Abmachung. Da hat jeder Israelit unterschrieben gehabt. Das wusste jeder Israelit, wenn wir dieses Gesetz Gottes nicht halten, dann passiert das, konnte sich keiner beschweren. Da hat jeder Ja dazu gesagt. Und deswegen, Elisa wusste das und er basiert seine Anklage, er basiert sie nicht auf seiner eigenen Kränkung, sondern er basiert sie auf Gottes Wort und sagt, pass auf, da steht's drinne. Ihr bekommt nur das, was ihr selber unterschrieben habt. Also erstens, Elia, das Vorbild, er hat diese Kenntnis des Gottes Wortes in Elisa verankert. Und zweitens, was wusste Elisa noch? Er wusste noch eines, nämlich, dass Gott helfen kann. Ganz wichtig, Gott kann helfen. Das ist eine der größten Ermutigungen, die wir als christliche Minderheit auch in Zukunft haben werden. Dass Gott, der Herrscher des Alls, der Herrscher der Tierwelt, der Herrscher der Menschenwelt, dass der auf der Seite seiner Diener steht, über die die Welt lacht. Dass er ganz klar und eindeutig zu ihnen hält, dass er ihr Unrecht sieht und dass er es zur gegebenen Zeit, Ausrufezeichen, dass er es zur gegebenen Zeit sühnen wird. Deswegen ist diese Reaktion, die der Elisa hier bringt, ist eigentlich die gewaltfreiste Möglichkeit, auf diesen Angriff zu reagieren. Ich erkläre euch warum. Der Elisa wird selber nicht handgreiflich. Er wehrt sich physisch nicht, sondern er spricht ein Fluchwort aus. Fluchwort heißt: Herr, du siehst meine Situation, du siehst, welches Unrecht ich erleide, ich will mich nicht rächen, räche du mich. Klammer auf, wenn es dein Wille ist, Klammer zu. Das heißt, der Fluch stellt Gott frei, was er tut. Gott kann sagen, mein lieber Prophet, du hast überzogen, dein Fluch, in den Wald gesprochen, passiert nichts. Und Gott kann sagen, dieses Unrecht schreit zum Himmel. Du hast recht, lieber Prophet, ich werde darauf reagieren. Fluch als eine Art gewaltfreier Kommunikation. Im Neuen Testament, im Römerbrief, lest mal da, rächt euch nicht selbst, denn mein ist die Rache, spricht der Herr. Ich mach nichts, aber Herr, mach du. Du siehst mein Unrecht. Zu deiner Zeit. Also Elisa, er wusste, wie Gottes Wort läuft. Er wusste, dass Gott auf der Seite steht, derer, die zu ihm gehören. Und jetzt haben wir ein ganz wichtiges Prinzip und das müssen wir unbedingt behalten. Ein ganz wichtiges Prinzip, das finden wir im 3. Mosebuch, wo wir vorhin waren, das finden wir hier, das finden wir an anderer Stelle. Das Erste, was Gott tun möchte, ist nie Fluch. Das Erste, was Gott tun möchte, ist immer Segen. Segen hat bei Gott immer Priorität. Und jetzt wird der Kontext entscheidend. Und ihr merkt, man muss da immer ein bisschen mehr eintauchen, sonst versteht man das nicht. Kontext. Denn wo kommt dieser Elisa her? Ich habe es vorhin gesagt. Er kommt unten aus Jericho. Wisst ihr, was in Jericho war vorher? In Jericho war folgende Situation, da gab es einen Brunnen und der Brunnen hatte vergiftetes Wasser. Und jetzt kommen die Einwohner von Jericho, sie kommen zu Elisa und sagen, Elisa, wir kriegen keine Kinder mehr. Unsere Frauen, die das Wasser trinken, sind von diesem vergifteten, von dieser vergifteten Brühe sind sie unfruchtbar geworden. Wahrscheinlich gab es nur noch Fehlgeburten. Und sie wenden sich an Elisa und ihr könnt euch vorstellen, was Elisa tut. Wir lesen es gemeinsam. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf Salz hinein und sprach, so spricht der Herr. Ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es soll fortan weder Tod noch Kinderlosigkeit daherkommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag. Das ist der letzte Satz vor unserer Geschichte. Dass Gott einer Region Kinder schenkt, dass Gott einer Region Kinder schenkt, weil sie bittend zu ihm gekommen sind. Und das ist gleichzeitig das erste Wunder, das Elisa tut. Er bringt Segen und Segen heißt Kinderreichtum. Das ist das Erste, was er tut. Da setzt Gott doch ein klares Zeichen, was für ihn primär ist, auch gerade im Dienst seiner Propheten. Und hier in Bethel passiert jetzt genau das Gegenteil. Hier in Bethel passiert genau das Gegenteil. Da wird sein Diener mit Füßen getreten. Und das Ganze wird zum Fluch, zum selbst gewählten Fluch. Wisst ihr, und ich befürchte, dass uns auch als Volk das Gleiche passiert, dass unsere Kinder auch gefressen werden. Nicht von Bären, aber in einer Gesellschaft, wo sich ein Nein zu Gott so breit manifestiert, da bist du ja dem Bösen schutzlos ausgeliefert. Da fressen dich deine Ängste auf, weil du niemanden hast, der sagt, fürchte dich nicht. Da frisst dich die Sinnlosigkeit auf, weil du niemanden hast, weil du keine Identität in dir hast, die von Gott dir zukommt. Da fressen dich seine Sorgen auf, weil du niemanden hast, der sagst, sorge dich nicht, werf deine Sorgen auf mich. Jetzt sind wir bei einem gelandet, beim Ende. Und jetzt sind wir beim Wichtigsten, jetzt sind wir bei der Pointe von dem Ganzen. Jetzt sind wir bei Jesus gelandet. Denn der Jesus, das ist die Fortführung dieses Elia- und Elisa-Dienstes, wie die beiden weckt er zum Beispiel Tote auf. Und wie die beiden war seine Hauptaufgabe, Segen zu bringen, um vor dem Fluch zu retten. Jesu Hauptaufgabe war, Segen zu bringen, um vor dem Fluch zu retten. Deswegen auch ein Kontrast zu Jesus. Was sagen sie zu Elisa? Komm herauf, sie spotten ihn. Hau ab. Wie spotten sie Jesus am Kreuz? Komm runter. Der gleiche Spott und wie reagiert Jesus? Vater, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Jesus kommt, um uns vom Fluch zu befreien. Er will Segen bringen, um uns vom Fluch zu befreien. Noch eine Bibelstelle, ich habe sie nicht dran, die ist da sehr wichtig, weil sie das nochmal kontrastiert. Galater 3, da heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Stell dir das mal vor, der Prophet flucht und Christus stellt sich hin. Christus stellt sich hin und sagt, der Fluch, der für diese jungen Menschen gewesen ist, berechtigterweise, den lasse ich jetzt mich treffen. Diesen Fluch der Gesetzesübertretung. Und dann heißt es hier weiter, der zum Fluch wurde für uns, damit der Segen Abrahams, da haben wir diesen Kontrast Fluch und Segen, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Jesus Christus. Oh, wie wunderbar ist das, was Jesus tut. Wie wunderbar ist das Fest, auf das wir jetzt mit kleinen Schritten zugehen. Deswegen streck dich doch heute wieder aus nach diesem Jesus. Streck dich heute aus nach diesem Jesus. Leg ihm die bösen Worte der vergangenen Woche hin. Leg ihm die Lauheit hin, die du im Glauben hast, die deine Kinder und Enkelkinder an dir sehen. Leg ihm die Verletzungen hin, die andere dir schlagen gerade mit ihrem Spott und ihren Zungen, die scharf sein können wie Messer. Leg ihm das alles hin und dann trink aus der Quelle, aus der gesalzenen Quelle, wo reines Wasser zu finden ist. Reines Wasser der Gnade. Trink aus dieser Quelle. Lobe am Abgrund der Liebe, wie wir es vorhin gesungen haben. Und finde Heilung bei ihm für dein Herz und deinen Sündenschaden. Amen.